Ja, schönen guten Abend im kleinen Kurhaussaal, der dieses Jahr, glaube ich, ein größerer Kurhaussaal ist, weil da hinten eine Wand fehlt, finde ich toll. Schön, dass so viele gekommen sind und ganz besonders freue ich mich jetzt auf die Lesung mit Markus Orts, der aus Karlsruhe kommt und wir kennen uns schon ganz, ganz lange, also fast 20 Jahre, habe ich mal überlegt. Ich kenne Markus, da hat er noch Kurzgeschichten geschrieben und den ersten Band veröffentlicht und dann konnte ich seine Entwicklung so mitverfolgen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich würde Sie bitten, auch Ihre Handys auszuschalten, damit nachher niemand anruft. Beziehungsweise anrufen können Sie, aber wir wollen es nicht hören. Ja, hier ist es. Alpha und Omega. Das neue Werk von Markus Orts. Das ist fast noch warm, so neu ist es. Es ist im Juli 2014 erschienen bei Schöpplin & Co. Und seither überschlagen sich die Rezensenten mit Lob, Spiegel und so weiter. Aber das schönste Lob kommt von Jan Drees, wie ich finde, der das Buch einen mitreisenden, smart erzählten Klotz nennt. Und es ist ja nun mal wirklich über 500 Seiten, also das ist ja schon ein Kraftakt zu schreiben und zu lesen. Aber die anderen Jubelhymnen, die erspare ich Ihnen jetzt, weil sonst spreche ich hier die ganze Zeit und Sie sind ja da, um Markus Orts zu hören. Er ist in Österreich auch kein Unbekannter, er war Stadtschreiber in Schwaz und 2008 hat er in Klagenfurt den Preis der Telekom Austria für das Zimmermädchen erhalten, was jetzt wiederum in diesem Jahr auch verfilmt wurde und vor ein paar Wochen im Kino gestartet ist. Also wenn Sie nach dieser Lesung und der nächsten Lesung noch nicht genug von Markus Orts haben, dann gehen Sie einfach noch ins Kino. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei Alpha und Omega, der Apokalypse für Anfänger. Und ich für meine Person kann nur sagen, ich wünsche mir noch eine Apokalypse für Fortgeschrittene. Viel Spaß.
Ja, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, Ulrike, für die liebe Einführung und für die Einladung hierhin. Ich freue mich sehr, das Buch vorstellen zu können. Es ist noch ganz am Anfang, also ich habe noch gar nicht viel daraus gelesen und das ist dann immer sehr aufregend. Wir setzen der Verrücktheit der Welt unsere eigene Verrücktheit entgegen und bilden uns aber nicht ein, irgendjemanden heilen oder ändern zu können. Das ist ein Zitat von Max Ernst, dem Motto vorangestellt, und sollten Sie vielleicht nachher den Eindruck haben, dass der Autor jetzt dieses Buches auch ein wenig durchgeknallt ist. So ist es vielleicht nicht ganz falsch. Ich weiß es nicht, ja. Ich werde jetzt ein bisschen was erzählen zu diesem Roman. Das wird 2 Minuten dauern und danach lese ich dann aber am Stück. Also, wir schreiben das Jahr 525 nach Omega. Das ist gleichbedeutend mit dem Jahr 2525 nach Christus. Also in unserer Zeitrechnung, die dann irgendwann obsolet geworden ist. Das bedeutet 500 Jahre entfernt von unserer heutigen Zeit ungefähr. Omega Zacharias ist ein Mensch. Sie ist im Jahr 2000 geboren oder erschienen oder aufgetaucht im Freiburger Krankenhaus. Schwarz, haarlos, wunderschön. Und im Jahr 2021 rettet sie die Welt vor dem fast sicheren Untergang. Und insofern als Erlöserin stellt man dann auch die Zeitrechnung um. Die soll aber heute gar nicht Thema sein, sondern Thema ist Elias Zimmermann, nämlich der Erzähler des Romans. Und das ist ein Quadrupelhirn aus dem Jahr 525. Das bedeutet, er hat 4 Hirnviertel, muss man dann ja sagen, im Gegensatz zu den beiden Hälften, die wir nur haben. Und diese 4 Hirnviertel ermöglicht ihm zum Beispiel auch, weil alle Menschen da 4 Viertel haben, die Gedanken der anderen Menschen zu hören. Und dieser Erzähler muss jetzt eine Zeitreise hinter sich legen. Und zwar in die Jahre 2000 bis 2030 unserer Zeit oder ins Jahr 0 bis 30 nach Omega, weil er aus ganz bestimmten Gründen herausfinden muss, wie es Omega damals gelungen ist, die Welt zu retten. Diese Zeitreise ist jetzt ein bisschen kompliziert, denn sie vollzieht sich als reines Bewusstsein. Das bedeutet, nicht sein Körper tritt diese Reise an, sondern nur sein Geist, sein Bewusstsein. Also er ist ein Phantom, ein Wahrnehmungsstaubsauger, wie es heißt, ein Phantomkörper. Er ist unsichtbar und unfühlbar, kann aber alles sehen, hören und wahrnehmen. Jetzt muss man sich mal Folgendes vorstellen, wenn man sozusagen unsichtbar unter den Menschen lebt, für 30 Jahre, dann dreht man vielleicht irgendwann durch. Und er leidet schwere Schübe von Einsamkeitskrankheit, er kann ja nicht mit anderen kommunizieren. Und auch Enthaltsamkeitskrankheit, er würde gerne mal wieder mit jemandem ins Bett gehen. Und er verliebt sich auch in Bitch Winter. Und diese Bitch Winter ist die Mutter, die Adoptivmutter von Omega. Und im Jahr 2015 kann er einfach nicht mehr, der Elias Zimmermann. Er muss irgendwas tun. Er will irgendwie mit dieser Bitch näher in Kontakt treten. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Kolja Zacharias, der Mann von Bitch, ihn muss sozusagen jetzt Elias Zimmermann entern. Das bedeutet, als reines Bewusstsein muss er in Kolja Zacharias hineingehen, in ihn hineinkriechen, sein Körper und sein Geist werden, damit er dann Bitch berühren kann. Das ist eine sehr üble Tat, wie er selber findet, weil Kolja droht dann auch ein bisschen verrückt zu werden. Und insofern rechtfertigt er diese Tat mit seinem Einsamkeitswahnsinn. Und diesen Einsamkeitswahnsinn, damit Sie gleich die verrückteste Stelle vom Buch hören, lese ich jetzt vor. Er spricht zu seinen Kollegen, den übrigen Quadrupelhirnen. Am Anfang nochmal etwas zum Gedanken hören. Jetzt aber mit dem Auftauchen der Quadrupelhirne konnte nicht mehr verhindert werden, dass ein Gegenüber genau wusste, was Sache war. Keiner konnte dem anderen mehr etwas vormachen. Daraus resultierte das Verschwinden der Höflichkeitslüge. Das war mit weit mehr als nur Irritationen verbunden. Wenn man zum Beispiel sagte, Mensch, siehst du gut aus, aber gleichzeitig dachte, mein Gott, ist der fett geworden, konnte diese Diskrepanz zwischen Gedanke und Wort von den ersten Quadrupelhirnen nicht mehr verheimlicht werden. Man muss sich vorstellen, dieser für die ersten Quadrupelhirne noch neue, höchst schwierige zu bewerkstelligende soziale Aspekt, nämlich die radikale, ungeschützte Offenbarung des eigenen Gedankens den anderen Quadrupelhirnen gegenüber, musste, da sind sich alle Quadrupelhirnforscher und Experten einig, letztlich zu jenem durch und durch merkwürdigen Phänomen unserer Rindenschnitzbesessenheit geführt haben. Man sprach von Kompensation. Die restlos daliegende Offenbarkeit unserer eigensten Gedanken gegenüber der hehren Einsamkeit des waldfriedlichen Rindenschnitzen. Ja, schaut uns an, wir können im Grunde genommen an keinem Baum vorbeigehen, ohne etwas in dessen Rinde zu schnitzen, zu kerben, gravierend zu gravieren. Rindenschreiber nennen wir uns, Rindenkerber, Rindenschnitzer, Rindenschmierer, Schmierfichten, Eibenschreiber, Eichenschänder. Dieser Rindenschnitz-Tick, dieser Rindenschnitz-Wahn, dieser ungeheure Stromschlag, der uns durchzuckt, sobald wir einen Baum sehen, dann hüpfen wir hin, zücken sofort unsere Rindenschnitzmesser und legen los. Konnte dieser Wahn von den allerersten Quadrupelhirngenerationen noch durch das Hineinschnitzen von Ornamenten gestillt werden, so reichte das irgendwann einfach nicht mehr. Man kam an den Punkt, da man die Bildhaftigkeit der Rindenschnitzereien verlassen und wirklich etwas sagen musste, schreiben. Schreibend schnitzen, schritzen. Das konnten Aphorismen sein, ein gedachtes Wort ist auch ein Dort, Gedichte oder einfach sinnloser Unfug. Und dann diese Sorgfalt, diese entlarvende Sorgfalt, mit der schon die allerfrühesten Quadrupelhirne jene Maschinen entwarfen, die ausschließlich Rindenschnitzmesser herstellten, Maschinen, die im Lauf unserer Geschichte immer ergreifendere, immer ausgefeiltere Messerformen, immer höherwertige Messerschärfen entwickelten. Warum erzähle ich euch das, Freunde? Weil ich einst jetzt zugeben muss. Wenn mir die Einsamkeit bei den Barbaren zu sehr zu schaffen machte, wenn ich kurz davor stand, mich selbst zu verlieren, wenn die Verzweiflung über meine Unsichtbarkeit einen neuen Höhepunkt erreichte, dann musste ich mich einfach an irgendwas festhalten. Woran aber kann sich ein Quadrupelhirn besser festhalten als an seinen geliebten Rindenschnitzmessern? Und in Zeiten allergrößter Not und bitterster Einsamkeit betete ich die wohlfeilen Namen unserer Rindenschnitzmesser herunter, innerlich, versteht sich. Ein schweigender Rindenkranz, o Ulmenschrubber, murmelte ich lautlos, o Pappelschäler, Lindensünde, Harzhöhler und Mangrovenmachete. O Eichelmäher, Buchenbluter, Datteldrechsler und Kirschbaumkitzler, o Heidenhaspler, Kiefernkapper, Lorbeerlöser und Mistelmurkser, o Nussbaumnagler, Weidenwühler, Zedernzwicker und Ginkgo-Gravierer, o Birkenbeilchen, Lärchenlanze, Erlenfurche und Robiniengärtel, o Tannennadel, Fichtenritzer, Weißdorn, Dolch und Zwetschgenzänglein. Und mehr noch, ich malte mir des Öfteren aus, wie ich eine allererste Rindenschnitz-Weltmeisterschaft organisieren würde für mich, für euch alle, inspiriert von den Sportleidenschaften der Barbaren, vornehmlich von Kolja Zacharias Fußballfixierung, die mich irgendwie ansteckte, das muss ich sagen, und die ich erst später als Gladiatorenspiele durchschaute, obwohl die Opfer der Gladiatoren nicht, wie einst die Christen noch im alten Rom, von den Gladiatoren höchst persönlich getötet wurden, sondern schon im Vorfeld. So zum Beispiel während der Stadionbaumaßnahmen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, bei denen etliche Zwangsarbeiter schon zuvor, ehe die Stürmer der Mannschaften im WM-Jahr das Tor fanden, den Tod fanden. O Juni, im Juni stehen die Pflanzen voll im Saft, im Juni sind die Bäume jung und frisch und bluten manchmal harzig, wenn man sie beschnitzt. Der Juni ist die Zeit des Jahres, in der alles in vollster Blüte erblüht ist. Im Juni würden wir uns treffen, pinselte ich mir aus, immer in einem neuen, völlig unberitzten Wald. Die 32 besten Rindenschnitzer, die in den Rindenschnitz-Weltmeisterschaftsqualifikationen ermittelt worden sind. O Juni, o Duft des Harzes, o Vögelchen des Waldes, das Zirpen der frisch gepflückten, schlüpften Insekten, das Jucken der Rindenschnitzfinger. O Juni, diese jungfräulichen Rinden der Bäume, die darauf warten, beschnitzt zu werden, die reine Weisheit des Rindenpapiers, das leise Klagen der Bäume im Wind, die wissen, was auf sie zukommt und sich wurzelhaft fügen müssen in unser Rindenschnitzfest. Wir bibbern, wir harren, wir warten auf den Startschuss des Rindenschnitz-Weltmeisterschaftsschiedsrichters. Wir stürmen los, in der Gruppenphase kämpfen wir Mann gegen Mann. Hier geht es noch um die Anzahl der von uns in 5 Stunden beschnitzten Bäume. Und hier sind die handgelenkkonditionellen Grundlagen entscheidend, die wir im Rindenschnitz-Weltmeisterschaftstrainingslager gelegt haben. Und ich malte mir aus, wie ich die Gruppenphase der allerersten Rindenschnitz-Weltmeisterschaften locker überstand und somit gleich ins Viertelfinale vorpreschte. Und auch da gewann ich gegen den holländischen WM-Favoriten Robin van Schersey. Aber eigentlich nur, weil dieser sich in einem Moment mangelnder Konzentration sehend, dass ich keine Chance gegen ihn hatte, dachte ich ihm verzweifelt und verärgert zu, warum er nicht zu Hause geblieben sei, um die Rinden seiner Käse zu beschnitzen. Schersey doch, dachte ich immer wieder, Schersey doch deine blöden Käserinden, in den Finger ritzte, da er sich über meine Gedanken maßlos aufregte, irgendwas von Fairplay-Fasel dachte, empört zu mir und meinem Baum hinübersah und dabei geschah das Missgeschick, sein Zedernzwicker rutschte an einer fiesen Rindenschuppe ab und das zweiklingige Messer bohrte sich zutiefst in den Zwischenraum zwischen Daumen und Zeigefinger, sodass er unmöglich weiterritzen konnte und ich, wie wohl ein dickes Faul auf dem Hoho Kerbholz, haushoch gewann. Ich schnitzte mich bis ins Endspiel durch, wo ich letztlich leider scheiterte, und zwar am Großmeister der Rindenschnitzkunst, an Lionel Messer. Nur überboten vom legendären brasilianischen Altmeister Peller, der in seinem Leben 128.054 Bäume beschnitzt und eigentlich nichts anderes getan hatte, Zeit seines Lebens als zu schnitzen, sowie vom unangefochtenen Rindenschnitz-Kaiser, um nicht zu sagen der Rindenschnitz-Lichtgeschnallt Franz Zeckenhauer. Immerhin durfte ich mich jetzt in meiner Fantasie mit Fug und Ritz Rindenschnitz-Vize-Weltmeister nennen und ihr könnt und ich könnte jetzt dieses total verkorkte und auch überflüssig scheinende Kapitelchen, denn längst werdet ihr euren Halsmuskeln den Befehl erteilt haben, darüber den Kopf zu schütteln, könnte auch dieses Kapitelchen mit den Worten "Ich fürchte, ich habe mich mitreißen lassen" beenden, aber in Wahrheit wollte ich ein Warnmal errichten und euch mit diesem Warnmal darstellend zeigen, wie sehr meine Enthaltsamkeitskrankheit von einer furchtbaren Einsamkeitskrankheit flankiert wurde, die jene Rindenschnitz-Weltmeisterschaftsblüten trieb, sodass ich im August 2015 schlicht und ergreifend einfach nicht mehr konnte. Und zwecks Tanken von wirklichen Körper- und Geisterlebnissen den ehrenhaften Kolja Zacharias besteigen und mir seinen Körper und Geist zu eigen machen musste. Und ich hoffe, dass meine Rechtfertigung für jene üble Kolja-Besetzung, die man mir kaum verzeihen wird, nach dem soeben Gelesenen vielleicht ein wenig nachvollziehbarer klingen möge. Und Amen, ich sage euch, Hirne, abgesehen von jener Kolja-Besetzung leistete ich mir während meiner Zeit bei den Barbaren keinen weiteren Schnitzer. Jetzt konkret, wie sieht so eine Übernahme aus von Elias und Kolja? Elias kriecht in Kolja hinein. Das passiert in einem Zug, und gegenüber von Kolja sitzt Bitch, seine Frau. Und Elias sitzt rechts neben Kolja, natürlich vollkommen unsichtbar und nicht berührbar von Kolja. Koljas rechte Hand lag auf seinem Knie. Er las nicht, Er schaute nicht zum Fenster aus, er tat einfach gar nichts. Während Bitch ihr iPhone behämmerte, obwohl ihre falschen Nägel dafür viel zu lang waren. Bald schon war Kolja eingenickt. Ich kreuzte meine rechte Hand langsam über meine linke wie ein Chopin-Spieler. Ich ließ sie über Koljas Finger luften, senkte sie vorsichtig hinab, zunächst höchstens eine Planklänge, dann tiefer, verstörender. Meine Finger sumpften sich, für Kolja unfühlbar, durch die porige, mit Flimmerhärchen beflaumte Handhaut zu all dem, was mir so sehr ähnelte, weil es, genau wie ich, nicht sichtbar war für Kolja. Es sei denn, er griffe Terminator gleich zu einem Messer und ritzte es auf das Fleisch. Denn meine Hand drang durch Haut, durch Blut und Blutgefäße, Muskeln, Bänder, Sehnen zur ausgemergelten Knochenwelt, verblichene Vergeblichkeit. Zu Koljas Erbsen, Mond und Kopfbein. Und ich imitierte seinen Griff, Sesam, öffne dich. Ich schmiegte meine Hand an Koljas Beuger, ich fingerte in den Karpaltunnel, kroch mit gemächlichen Kuppenwürmern in seine Sehnenvagina. Meine Hand flatterte vogelgleich auf die tiefen Äste der Nervenstränge. Auf Koljas Hand bildete sich eine Gänsehaut. Ich fühlte mit einem Ruck die Gänsehaut selber, meine und seine Hand verschmolzen, jedoch kein Schmerz, kein Entsetzen, kein Ekel, nein, ganz im Gegenteil, es war, als wäre meine Hand jahrelang durchs Finstere geirrt und fände jetzt Licht. Es war, als lernte mein lahmes Kahnbein wieder laufen. Meine leeren Kanäle wurden mit Blut durchspült. Ich beugte die Beuger, die Strecker streckten sich. Ich sah, wie sich Koljas Finger ein Stückchen vom Schenkel hoben, aber nicht, weil er es wollte, sondern weil ich es wollte. Und ich zögerte nicht, ich riss mich vom Sitz hoch. Und mein geiler Geist würde Kolja erfüllen, würde ihn ausfüllen, würde sich seines Körpers bemächtigen. Ich würde von mir aus in einem anderen einkehren und nicht einfach nur das Durchkreuzen eines anderen erdulden. Und schon stand ich senkrecht, schon schob ich mich zu ihm, schon trat ich nicht nur in seine Fußstapfen, sondern in seine sichtbaren Schuhe und Füße, in seine abgeknickten Unterschenkel, in die Waden, Kniespitzen. Schon stand ich dicht vorm grauen Tisch, Rücken zu Kolja. Und dann setzte ich mich auf Koljas Schoß. Nein, ich setzte mich in seinen Schoß, ließ mich fallen. Und als ich dort saß, an seiner Statt, machte ich mich langsam, aber sicher in ihm breit, in Koljas Körperungetüm. Und sein Fleisch erschien mir wie ein Anzug, der noch zickte und zwackte, aber von Sekunde zu Sekunde besser passte. Ich drückte das Blut, zerrte an Nerven, Muskeln muckten auf, Kapillare kapitulierten. Ich suchte nach einem idealen Sitzplatz, verortete die Aorta, ruckte sein Herz an den rechten Fleck, trank einen ersten flüchtigen Kolja-Atem durch den Luftröhrenstrohhalm. Das Gewicht der Knochen zog mich in ihn hinein, weiter, tiefer, das bleiche Skelett, Todesgerüst, woraufs Leben sich stützt. Ich ruckelte ein letztes Stück nach hinten und mein Kopf brach in Koljas Kopf. Zwei Schädelstätten fügten sich. Der Klang der Welt drang dumpfer jetzt an meine neuen Ohrmuscheln. Ein nabelfader Geruch durchströmte meine neue echte Nase. Gedankenmeere erhoben sich, stellten sich einander entgegen, Wände aus Hirnflüssigkeit. Und Kolja saß noch genauso da wie zu Beginn, er hatte nichts gemerkt und dann machte irgendwas Klack. In mir, in ihm einfach so, wie ein Hängeschloss, das einrastet. Arretiert, dachte ich, nur dieses eine Wort, arretiert. Ich öffnete die Augen. Ich öffnete die Augen. Diese Tat glich einem Weltuntergang und einem Weltbeginn, einem Ende und einem Anfang, einem Omega und einem Alpha. Denn wenn ich die Augen öffnete, musste ich sie vorher geschlossen haben. Tatsächlich, ich öffnete nicht meine, ich öffnete jetzt Koljas Augen und ich nahm alles wahr aus diesen Kolja-Augen heraus und merkte, erste erschütternde Erkenntnis, die ich längst vergessen hatte, wie wirr und begrenzt der Blick eines Menschen ist im Vergleich zur Staubsaugerwahrnehmung des Phantoms, die mir in Fleisch und Blutlosigkeit eingesickert war. Wie winklig also die Augenwinkel, wie schütter die Pupillen, wie suppentrüb die Linsen, wie selektiv die Sicht, nur einen schräg vor mir sich straffenden Hintern sah ich, denn Bitch war aufgestanden und machte sich an der Gepäckablage zu schaffen und ohne weitere Überlegung streckte ich Koljas Hand aus und kniff mit voller Wucht hinein in ihren Arsch. Au Backe. Mensch, Kolja, was war das denn bitte? Was? Du hast mir gerade in den Hintern gekniffen. Ich, sorry, was sagst du? Wenn, sagte ich in Kolja, dir einer in die rechte Backe kneift, dann halt ihm auch die linke hin. Was sagst du? Sorry, sagte der alte Kolja, das war ich nicht. Das warst du nicht, siehst du hier sonst noch jemanden? Vielleicht den Geist von Don Juan oder was? Also, sagte ich in Kolja, vielleicht hast du da nicht ganz Unrecht, Liebes. Liebes? Seit wann nennst du mich Liebes? Weiß auch nicht, sagte der alte Koller. Ich habe das Gefühl, das ging irgendwie ganz automatisch. Tut mir leid, Bitch. Ich räusperte Kolja, schaute Bitch an und dann sagten wir, wollen wir was, rief Bitch, wollen wir. Und dabei ließ ich Koljas Augen zur Seite wandern Richtung Zugtoilette. Seit wann kannst du pfeifen, fragte Bitch. In der Tat, das Fü-Fü, das ich hier ob der Unmöglichkeit ein leises menschliches Pfeifen durch Buchstaben wiederzugeben gewählt habe, war ein Geräusch, das jetzt aus Koljas Lippen drängte. Ein leises Pfeifen, wie gesagt, und das Pfeifen resultierte daraus, dass hier jetzt zwei unvereinbare Welten aufeinander prallten. Nämlich Koljas Gedankenwelt und meine eigene. Ich wollte Bitch durch ein ominöses, zweisilbiges Wort meine unmissverständlichen Kopulationsabsichten mitteilen. Kolja aber wollte dieses Wort auf gar keinen Fall aussprechen. Und weil Kolja sich gegen meine Gedanken heftig zur Wehr setzte, prallten meine nachvollziehbaren Absichten auf Koljas Widerstand. Und immer wenn solcherlei geschah, klänge das in Zukunft wie Fü-Fü. Alles klar? Für Kolja stellte sich die Sache so dar, er war er selbst, wer immer er sein mochte. Er blieb auch er selbst. Er dachte so, wie er immer gedacht hatte, aber er hatte ein wenig die Kontrolle verloren. Merkte zu Beginn schon, dass da was faul war, hatte das Gefühl, es sitze ihm ein kleiner Mann im Ohr, der ihm sagte, was er zu tun hätte, was ja im Grunde auch stimmte. Er versuchte von Anbeginn unserer von mir erwünschten, von ihm aber als aufgezwungen erlebten Symbiose die Kontrolle wiederherzustellen, Herr im eigenen Haus zu sein. Aber im Grunde reagierte Kolja nicht sonderlich überrascht auf meine Stimme, denn er kannte das ja. Er war das gewohnt. Er hatte schon einige Stimmen gehört in seinem Kopf. Er hatte sie bekämpft und sich ihnen ergeben. Die Stimme des durch die Eingeweide flutenden S, die sich durch übermäßige Lustkundgabe dem Katholizismus in seiner Sexualitätsfeindlichkeit zur Wehr setzte, früh schon. Die Stimme seines sogenannten Gewissens, die ihn zur Befolgung seiner Pflichten aufrief. Die Stimme des Über-Ich, sein innerer Pastor. Die imaginierten Stimmen der Gesellschaft, die allerhand Dinge von ihm erwarteten. Und jetzt also ich in ihm. Wieder eine neue Stimme, aber was will man machen? Bitch, so dicht saß sie jetzt vor mir. Meine Bitch, unsere Bitch. Ich konnte nicht anders. Ich streckte Koljas Hand aus und legte sie Bitch auf die Wange. Bitch sah uns an, ein wenig versöhnt durch diese Geste, lächelte und drückte ihre Lippen in meine Kolja-Handfläche. Doch diese Berührung, der Bitch-Kuss auf meine Kolja-Hand, beruhigte mich ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Wir kamen an, der Zug trudelte ein, endlich, mein kleines Kolja-Eselchen, mit mir auf ihm drauf, in ihm drin, sprich Hirnhuckepack. And now the show. Und diese Show kann ich leider nicht lesen, weil die zu lang wird. Da spielt auch der schwule Buddha Tashi Tengrit noch eine Rolle. Aber wie man sich vorstellen kann, resultieren aus dieser Doppelsituation auch einige lustige Momente, aber auch ein furchtbar ernster. Eigentlich der, um den es mir überhaupt ging, nämlich Elias Zimmermann Kanun, und da sind wir schon ein bisschen gegen Ende des Romans, den Tod durchleben, ohne selber zu sterben, nämlich Koljas Tod. So viel darf man verraten. Nachdem Kolja seinen letzten Atemzug getan und folglich aus rein medizinischer Sicht endgültig und unwiderruflich gestorben war, hätte es, ich war ja dicht dran, dicht drin, eigentlich auch endgültig und unwiderruflich mit ihm vorbei sein. Ja, hätte sich der Vorhang schließen, hätte Leben und Leiden und Denken und Darben aufhören müssen, die totale Finsternis eines wie auch immer gearteten schwarzen Lochs des Todes. Keine weitergehende Möglichkeit der Wahrnehmung mehr, keine Möglichkeit des Denkens, nichts mehr. Nur noch Untätigkeit des toten Körpers. Die Wahrheit aber sah ganz anders aus, Leute, wie so oft. Gewiss, Kolja konnte sich nicht bewegen. Gewiss, das Herz fuchtelte nicht mehr in seiner Brust. Gewiss, die Mediziner konnten keine Hirnströme mehr feststellen. Es lag aber nicht daran, dass es keine mehr gegeben hätte, sondern daran, dass die Geräte der barbarischen Medizin für Beleuchtung postmortaler Hirnprozesse nichts taugten. Aber, und da muss man mir einfach glauben, da ich, Elias Zimmermann, die einzige Autorität bin, die nach einem Sterbeprozess in einem Menschen anwesend gewesen ist, Kolja dachte weiter. Er nahm weiter alles wahr, was sich ereignete. Wahrnehmungsstaubsauger, keine Seele, eher leb- und regloser Fisch im ausgedotteten Bett seines Körpers. Kolja dachte in Worten und Bildern und wunderte sich darüber, dass er noch denken konnte, auch als er tot war. Ich kann meinen Arm nicht bewegen, dachte Kolja. Ich kann auch meine Beine nicht bewegen. Eigentlich kann ich überhaupt nichts mehr bewegen. Ich habe meine Sprache verschluckt. aber ich bin doch tot, bin ich das? Und jetzt muss doch das Ende kommen, das Nichts, aber nichts da. Ich muss alles vergessen, was mir über den Tod erzählt worden ist. Hört auf, mich zu waschen, lasst meine Füße in Ruhe, das kitzelt. Aber ich muss mir das Lachen nicht verkneifen, weil ich gar nicht mehr lachen kann. Das Tuch, es ist dünn und lindert die Kälte im Kühlraum kaum. Bin ich allein jetzt, endlich allein im Kühlfach? Über mir nur die weiße Dunkelheit des Lakens. Das Denken muss doch endlich aufhören. Unser Leben lang denken wir, was das Zeug hält, sind unfähig, nicht zu denken. Regelrechte Denkmonster, Denkschweine. Alles würde man dafür geben, wenn man ein einziges Mal sein Denken abschalten und Ruhe finden könnte. Aber man denkt Zeit seines Lebens, immer und überall. Denkt sozusagen ohne Pause. Selbst nachts denkt man in den Träumen, Bildern und Geschichten. Auf allen möglichen Problemen knabbert der Kopf herum wie ein Hund auf einem Plastikknochen, ohne dass er je seinen Hunger stillen kann. Und jetzt, wo ich tot bin, hört das nicht auf? Geht das immer weiter? Die Totenstarre, jetzt weiß ich auch, weshalb die Totenstarre Totenstarre heißt. Das kommt von Starren, davon, dass man nicht mehr aufhören kann zu starren. Mit offenen Augen und offenem Kopf starren und denken, sieht so meine Zukunft aus? Aber wie lange? Ein Tag? 10 Tage? 1 Jahr? 10 Jahre? Ich möchte Kontakte knüpfen. Es müssten doch unzählige Leute hier herumliegen mit mir im Reich der Toten. Warum meldet sich denn niemand? Wo kann ich eine Kontaktanzeige aufgeben? Nicht für Bitch diesmal, sondern für mich. Atemberaubend frischer, atemberaubter, männlich, 2 Stunden jung, sucht seriöse Todesgefährtin oder Todesabschnittspartnerin im Alter von etwa 3 bis 8 Stunden. Zwecks Erfahrungsaustausch und weitere Begleitung auf gemeinsamen Todesweg, Diskretion garantiert. Aber was soll man schon gemeinsam tun, wenn man sich nicht mehr bewegen kann? Wenn man den Ort, an dem man liegt, nicht verlassen kann? Worin besteht der Sinn eines solchen Todes? Und wie lange soll das noch so weitergehen? Und was zum Teufel ist die durchschnittliche Todeserwartung eines Menschen? Bitch, du fehlst mir. Wenn wir zurückbleiben, sind wir allein. Wenn wir sterben, sind wir alleiner. Wenn wir gestorben sind, am alleinsten. Dankeschön.